Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk. Wir haben hier Anne Roth. Anne, also, ihr kennt die bestimmt auch schon alle. Anne ist Referentin für Die Linke im Bundestag für Themen, die mit Netzpolitik zu tun haben und wird uns jetzt ein Update zu dem Thema digitale Gewalt geben. Den ersten Teil von diesem, also was geupdatet wurde sozusagen, hat hier vor 4 Jahren stattgefunden, aber das erzählt sie uns auch gleich. Genau, viel Spaß und großen Applaus.
Dankeschön. Ja, schön, dass ihr da seid, trotz dieser Hitze. Ich finde das hier oben krass warm und ich glaube, da unten ist das wahrscheinlich auch schön warm. Und irgendwie gibt es von mir inzwischen schon mehrere Videos, wo ich schweißüberströmt in irgendwelchen hitzigen Zelten stehe, aber das gehört wohl zu diesem Camp mit dazu. Genau. 2 Sätze noch zu mir, ist schon gesagt worden, ich bin Referentin für Netzpolitik für die Linke im Bundestag, aber nicht nur das, sondern sei viel länger auch schon Teil dieser Community rund um dieses Camp. Es ist mein 4. Camp genau, sozusagen, ich betrachte mich so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Technik, Community und Politik. Das ist genau der 2. Talk zum Thema digitale Gewalt und was ich jetzt so ein bisschen machen will, ist zu erzählen, was hat sich in den letzten 4 Jahren getan, was hat die aktuelle Bundesregierung so vor und genau, wie finden wir das oder wie finde ich das jedenfalls. Ich fange mal an mit einem Gespräch, was ich mit einer Beraterin einer Frauengewaltberatungsstelle vor 1,5 Jahren mal hatte. Die hat mir eine Geschichte erzählt, die ging so. Wir hatten mal einen Fall einer jungen Frau, wo der Täter genau wusste, wie ihr Zimmer aussieht, obwohl sie in der 3. Etage wohnt. Völlig schleierhaft, da war kein Baum davor, gar nichts. Der konnte ihr die Bilder erklären, die er von ihr gemacht hat, aber er hat sie ihr nicht gezeigt. Er hat sie beim Entkleiden gefilmt, er hat sie auch damit bedroht und aufgefordert, Sachen zu tun, die sie nicht wollte. Die Frau hat irgendwann angefangen, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und wenn so eine Frau zur Polizei geht, dann sagen die, das hat die sich aus den Fingern gesogen. Also was soll denn das sein? Wenn Menschen sowas nicht im Blick haben und sich dann auf die Suche machen danach, was kann denn die Ursache eigentlich sein, dann sind die erstmal völlig ratlos. Die haben ja dazu auch noch andere Probleme und nicht nur eben dieses, wie macht der das, sondern die haben Angst. Die haben Angst davor, dass dieses Material vielleicht an KollegInnen, an NachbarInnen, an die ihre Familie gerät, was dann angedroht wird. Die haben Angst, dass er vielleicht in der Wohnung war oder in die Wohnung kommt und wissen einfach, haben ein Gefühl der Überwachung, wo sie nicht wissen, wo findet die statt, wie findet die statt. Das macht Angst. Die Beraterin hat mir dann gesagt, inzwischen ist das Thema Drohnen bekannt, so wird es gewesen sein, dass er mit einer Drohne in ihr Zimmer gefilmt hat. Da war keine Gardine davor. Da sind wir irgendwann drauf gekommen. Wir haben das im Bereich Stalking sehr oft, dass der Belästiger, der Nachbar, Kollege, Ex immer weiß, wo sie ist. Eine Frau hatte einen Sender am Auto. Nachdem der Sender gefunden worden war, wurde ein Mikro im Auto eingebaut, sodass er alles mithören konnte. Das ist irgendwann entdeckt worden und dann war Ruhe. Im Nachhinein ist es einfach, sich das zu erklären. Wenn man weiß, worum es geht, woher diese Infos kommen, dann scheint das ganz einfach und dann sieht auch die Lösung vielleicht einfach aus. Aber in dem Moment, wo du davor stehst und eben das nicht weißt, dann macht das großen Stress. Und das kennen vielleicht auch viele von euch. Ihr werdet vielleicht auch ab und zu kontaktiert von Leuten, die total fest davon überzeugt sind, dass sie überwacht werden von irgendwem, von allen möglichen, vom Verfassungsschutz, allen Geheimdiensten der Welt, den Nachbarn, allen. Und ihr habt das Gefühl, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Das kann ja sein. Überwachung macht ja auch psychisch großen Stress und das kann schon auch sein, dass das nicht wirklich stattfindet. Aber es kann eben auch sein, dass Leute psychisch großen Stress haben und dass das stattfindet. Und das ist auch eine Herausforderung für die Beratungsstellen. Gibt es überhaupt eine reale Überwachung? Erstens. Und zweitens, wie findet die statt? Das Problem, wie gesagt, ist, in der Beratungsstelle oder im Frauenhaus sitzt eine Frau, deren vielleicht Ex oder Partner viel über sie weiß, aber man weiß nicht woher. Ist das Stalkerware? Ist das eine Spycam? Sind das AirTags? Hat er Zugang zum Mail-Account? Pauschale Antworten wie Passwortmanager benutzen, sichere Messenger, Signal statt Facebook Messenger, die helfen da überhaupt nicht weiter. Was ist nun eigentlich alles digitale Gewalt? Hier eine Definition der Frauenhauskoordinierung, also sozusagen dem Dachverband der Frauenhäuser in Deutschland. Manche sprechen inzwischen auch von technikbasierter Gewalt, von geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt. Die sagen, digitale Gewalt umfasst verschiedene Formen von Gewalt, die mithilfe technischer Geräte, beispielsweise Smartphone und über Apps, Programme und Plattformen ausgeübt werden. Digitale Gewalt steht im Partnerschaftskontext meist in direkter Verbindung zu analoger Gewalt. Ein großes Problem in dieser Debatte, das habe ich, sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, das kennen vielleicht auch einige schon, ist, dass digitale Gewalt, der Begriff, häufig synonym für Hate Speech benutzt wird und so verstanden wird. Aber das ist tatsächlich eben nur ein relativ, ich will jetzt nicht sagen kleiner Teilbereich, das ist ein großer Bereich, der verdient auch viel Aufmerksamkeit, aber das ist eben wirklich nur ein Teilbereich. Und es gibt noch ganz viel anderes, aber ganz vielen Menschen, insbesondere auch in der Politik, ist nicht bewusst, was da noch alles dazu gehört. Ich werfe das jetzt mal so hin, einfach so als Eindruck, was alles zu digitaler Gewalt gehört. Ich werde die jetzt nicht alle im Einzelnen erläutern, wie das funktioniert, wer was macht. Das würde einfach viel zu lange dauern. Aber wenn wir uns klar machen, dass geschlechtsspezifische Gewalt im sozialen Nahraum, auch bekannt als häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt, viel mit Kontrolle und Manipulation zu tun hat, dann ist klar, dass digitale Geräte, Software, Plattformen dazu sehr viele Möglichkeiten bieten. In Familien, in Partnerschaften, in Ex-Partnerschaften, unter KollegInnen, in der Nachbarschaft. Und dazu kommt dann der ganze Bereich digitale Gewalt durch Unbekannte im Netz. Das hier ist eine Grafik, ich weiß nicht, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich leider nicht sehr gut sehen, das tut mir leid. Die ist aus einer relativ neuen Studie, die letztes Jahr erschienen ist an der Fachhochschule Campus Wien. Nee, dieses Jahr. Kein Raum, Cybergewalt gegen Frauen in Ex-Beziehungen. Die versuchen hier so ein bisschen zu kategorisieren, nur für den Bereich im sozialen Nahraum. Das heißt, die sagen, es gibt bildbasierte, sexualisierte Gewalt. Da wird dann so ein bisschen erläutert. Vielleicht könnt ihr euch später einfach das runterladen und da dann nochmal angucken, wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt. Das ganze Thema Erstellung von Fake-Profilen und was man damit alles anfangen kann, Nachrichten, Anrufe, Kontrolle durch technische Geräte, Beschädigung technischer Geräte, dann noch Psychoterror durch Internet of Things, also smarte Geräte und auch den ökonomischen Schaden, der mit sowas angerichtet werden kann. Ein paar Zahlen dazu, wie groß ist dieses Problem eigentlich? Vor 4 Jahren stand ich hier und habe gesagt, wir haben keine Zahlen. Es gibt keine Empirie zu dem Thema. Wir wissen darüber einfach viel zu wenig. Natürlich gibt es Umfragen, es gibt irgendwie Umfragen der Beratungsstellen dazu, aber eben keine Empirie. Und im Grunde gibt es immer noch keine validen Zahlen dazu, aber immerhin taucht das Thema inzwischen hier und da ein bisschen auf. Das hier ist aus dem Jahresbericht des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen, das von der Bundesregierung betrieben wird. Die geben Jahresbericht raus, da führen sie auf, wie viele Fälle sie so haben. 2022 knapp 40.000. Und dann sieht man da in dem roten Kreis digitale Gewalt im letzten Jahr 314 Fälle. Das sozusagen wirft natürlich Fragen auf, das kann eigentlich nicht sein so im Verhältnis. Problem ist, dass das Hilfetelefon jeden Fall, den sie bearbeiten, in eine Kategorie einsortieren. Und natürlich ist das Thema häusliche Gewalt da unten, also sozusagen die physische Gewalt, das Größte. Und in der digitalen Gewalt sind dann eben nur noch die Themen, die da nicht dazugehören. So, das ist natürlich sehr wenig und ist im Grunde sozusagen, wenn man wissen will, wie oft kommt das vor, sehr wenig aussagekräftig. Für die letzten Jahre waren die Zahlen so ähnlich, die sind 2019 mit 229 angefangen und dann so ein bisschen hochgegangen, aber nicht groß unterschiedlich. Was neu ist, seit 2022 gibt es das Lagebild häusliche Gewalt des BKA. Da drin werden Zahlen zu Partnerschaftsgewalt mit dem Thema Tatmittel Internet zusammengeführt. Das gab es vorher nicht. Da gab es entweder alle Straftaten Tatmittel Internet, also alles irgendwie mit Cyber, oder eben Partnerschaftsgewalt, aber nicht in der Kombination. Das haben die jetzt hier und die Zahlen auch hier sind ziemlich klein. Also ne, Bedrohung in Partnerschaften insgesamt 24.000, davon begangen mit TMI-Tatmittel Internet 1.800 Fälle, also 7,8% und so viele Opfer entsprechend, ist auch sehr gering. Dasselbe für Stalking und für Nötigung. Und da würde ich auch sagen, das ist ja also nice try, aber das wird mit Sicherheit nicht die Realität darstellen, denn die Beratungsstellen wiederum sagen, und das sagen die auch nicht erst seit gestern, fast alle Fälle, die wir haben von Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifische Gewalt, die haben inzwischen fast alle auch digitale Aspekte. Das kommt da immer mit drin vor, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn das BKA in ihrem Lagebild das so nicht darstellen, dann würde ich sagen, dann lohnt es sich rauszufinden, warum das so ist. Aber das kann viele Gründe haben. Die Frauen gehen gar nicht hin. Das kennen wir aus dem Bereich analoge körperliche Gewalt auch aus verschiedenen Gründen. Oder die Fälle werden nicht aufgenommen, die Frauen werden abgewiesen, das gibt es zigmal, also das ist hier sicherlich auch bekannt als Problem. Wenn man hingeht mit irgendeinem, sagen wir jetzt mal, digitalen Straftaten aller Art so und die Polizei so, was ist, also können wir nicht, wieso haben sie denn irgendwie das Nacktfoto überhaupt gemacht, irgendwie selber schuld. So, dass ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber das kommt auf die eine oder andere Weise natürlich ständig vor und die Polizeien vor Ort, die sind null darauf vorbereitet. Das ändert sich so ein bisschen, es gibt da Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen haben die weder die Technik, um eine vernünftige Beweissicherung zu machen und aber eben auch nicht die Ausbildung dazu. Auch neu in den Statistiken, und das jetzt sind wir im Bereich der polizeilichen Kriminalstatistik, da könnte man auch noch mal was dazu sagen. Das sind alles, da geht es um Verdacht und Ermittlungen, aber nicht um Verurteilen. Das heißt, das bildet jetzt auch nicht die Realität dar. Da gibt es Tabellen zu politisch motivierter Kriminalität und da wird jetzt endlich im Bereich Hasskriminalität erstmals auch frauenfeindliche Hasskriminalität erfasst. Aber das erste Mal 2022, das wurde vorher nicht erfasst. So, das ist schon ziemlich wild, muss ich sagen, weil ja unstrittig ist, dass bei Hate Speech Frauen sozusagen gegenüber zusätzlich zu allem anderen, was an Hass im Netz passiert, eben immer noch mal der Sexismus obendrauf kommt und dass das sehr viel ist und fast allen Frauen sozusagen obendrauf passiert, das ist jetzt, glaube ich, auch keine besonders, sagen wir mal, provokante Aussage mehr. Vorher wurde das nicht erfasst, weil im ganzen Bereich Hass, Bedrohung, Beleidigung und so weiter das Thema Sexismus oder Frauenfeindlichkeit oder geschlechtsspezifischer Hass einfach häufig vergessen wird. Nicht nur hier, das kommt auch gleich nochmal. Und mit erfasst wurde, weil ja das immer alles die eine und die andere Seite, wird jetzt neuerdings auch Männerfeindlichkeit. Die gibt es noch seltener, da gab es nur 15 Fälle, bei der Frauenfeindlichkeit gab es immerhin 206 Fälle. Ich habe da auch viele Fragen. Die letzte empirische Studie zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland wurde vor knapp 20 Jahren, 2004, vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben. Die ist also eben 20 Jahre alt. Da ist zu digitaler Gewalt überhaupt noch nichts erfasst worden und Zahlen fehlen seitdem. Und jetzt endlich hat das Familienministerium gemeinsam mit dem BMI und dem BKA eine neue Studie in Auftrag gegeben. Die ist nicht frauenspezifisch, sondern die heißt Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag, kurz LESUBIA. Dabei soll es dann auch um digitale Gewalt gehen. Erste Ergebnisse werden für 2025 erwartet. Tatsächlich ist es so, dass die Bundesrepublik seit 2018 verpflichtet ist, Statistiken zu führen und Forschung zu fördern, weil Deutschland die Istanbul-Konvention ratifiziert hat. Das ist ein Europaratsübereinkommen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Und da ist das sozusagen einfach tatsächlich Pflicht. Und jetzt tut sich so ein bisschen was. Frage, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Ich würde sagen, es ist immer noch ziemlich leer, aber es ist nicht mehr ganz leer. Was macht die Bundesregierung sonst? Sie fördert einzelne Projekte zu dem Thema. Der BFF, Bundesverband Frauen Notrufe und Frauenberatungsstellen, hat seit 2017 ein Projekt aktiv gegen digitale Gewalt gehabt. Das habe ich auch in der letzten Runde schon mal erwähnt gehabt. Und diese Projekte, die sind halt spezifische einzelne Projekte. Die sollten in diesem einen Projekt, wo sie, glaube ich, anderthalb Stellen hatten, irgendwie Materialien erarbeiten, Beratungen für all ihre Mitgliedsverbände machen, irgendwie eine Webseite und ich weiß nicht was noch alles, sich selber aktuell halten mit allem, was dazugehört und mussten das halt eben auch immer wieder verlängern und 2021 ist das dann eben plötzlich nicht mehr gefördert worden und dann gab es das Projekt nicht mehr und das war sozusagen zu dem Zeitpunkt, doch, da gab es noch eins von der Frauenhauskoordinierung, aber ansonsten gab es von der Bundesregierung gefördert nichts zum Thema digitale Gewalt, also geschlechtsspezifische digitale Gewalt. Die haben dann spontan noch in der Lücke was beantragt und bewilligt bekommen. Da ging es um interdisziplinäre Aktionspartnerschaften gegen digitale geschlechtsspezifische Gewalt. Da ging es spezifisch darum zu gucken, wie können Beratungsstellen mit IT-ExpertInnen zusammenarbeiten, wie kann man da eine Beratung vielleicht organisieren. Das ist, ich halte das mal kurz hoch, da gibt es auch eine ganze Broschüre dazu, ziemlich interessant, finde ich. Die Frauenhauskoordinierung hatte aufeinanderfolgend zwei Projekte auch dazu, aber das ist weit entfernt davon, dass es eine stetige Beratung oder Begleitung dieses Themas irgendwo gibt. Dazu gibt es natürlich eine ganze Reihe von Projekten und Organisationen, die sich spezifisch mit Hate Speech beschäftigen oder darüber hinaus digitaler Gewalt im Netz und auf Plattformen. Das sind jetzt hier nur ein paar Beispiele. Da gibt es wirklich eine ganze Menge vom Bund oder von den Ländern gefördert oder auf andere Art und Weise durch Stiftungen. Und das ist gut so, aber das hat mittlerweile eben den schon beschriebenen Effekt, dass digitale Gewalt im sozialen Nahraum ständig übersehen wird, weil das primär da gesehen wird. Positives Gegenbeispiel ist die Stadt Wien. Die hat nämlich 2020 eine Kompetenzstelle gegen Cybergewalt eingerichtet. Und das ist eine Forderung, also mit der stand ich hier vor 4 Jahren schon. Ich finde, das wäre die beste Lösung für dieses Problem, dass es sozusagen in irgendeiner Art und Weise für Bundesländer, für große Städte Kompetenzstellen gibt mit Leuten, die Zeit haben, sich entsprechend weiterzubilden und dann im konkreten Fall Beratungsstellen und Frauenhäuser beraten können. Genau, in Wien gibt es das jetzt. Ich finde, das sollte hier nachgemacht werden. Warum ist die Lage in Deutschland so desolat? Hier der Entwurf von Christian Lindner für den Haushalt 2024 für das BMFSFJ, also das Ministerium für Familien, SeniorInnen, Frauen und Jugend, sind 13,4 Milliarden von 384 Milliarden vorgesehen. Das ist dieses kleine Fleckchen da mit dem roten Kringel dran. Das ist nicht sehr viel. Ihr verfolgt vielleicht die Auseinandersetzung, die Lisa Paus um die Kindergrundsicherung hat. Da geht es genau darum, das soll daraus bezahlt werden. Das geht halt nicht. Und das geht deswegen nicht, weil in diesem Etat, das ist jetzt der Etat fürs Familienministerium, 12 Milliarden gesetzliche Leistungen für Familien sind, das ist das Rote da, das müssen die in jedem Fall bezahlen und der Rest sozusagen ist dann gewissermaßen das, was dann noch möglich ist. Das sind hier rot eingekreist 500 Millionen für Zivilgesellschaft, Familien, Gleichstellung und Senioren. Jetzt fragt ihr euch, wo steckt die Gewalt gegen Frauen? Die ist ein Teil von Gleichstellung. Ich verstehe das nicht, aber das ist so. Und da drin wiederum stecken die Posten für die digitale Gewalt. Die sind also minimal. Es gibt quasi kein Geld für dieses Thema, jedenfalls nicht von der Bundesregierung. Bei Hate Speech ist das nochmal ein bisschen anders. Beispielsweise Hate Aid, die ja relativ bekannt sind, die werden oder wurden bisher teilweise vom Justizministerium gefördert. Denen ist der Etat jetzt gerade im Entwurf komplett gestrichen worden. Wie das ausgeht, wird man sehen. Was hat sich im Bereich der Gesetze in den letzten Jahren so getan? Nicht so viel. Andererseits, also meine Auffassung, ist es auch ein Trugschluss zu denken, dass mehr Verbote oder höhere Strafen jetzt dazu beitragen, dass es sehr viel weniger Gewalt gibt. Das ist vielfach erforscht worden. Das ist einfach nicht so. Ist aber natürlich eine relativ einfache Möglichkeit, sagen wir mal, Aktivität, ich will jetzt nicht sagen vorzutäuschen, aber jedenfalls irgendwas zu tun und wie effizient das dann ist. Ja, es gab ein paar kleinere Neuerungen. Im Herbst 2020 gab es das Gesetz zum Thema Upskirting, also das unter den Rock fotografieren in der U-Bahn auf der Rolltreppe irgendwo oder von oben in den Ausschnitt. Das ist der § 184k StGB, heißt Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Im April 2021 wurde das Gesetz zum Hasskriminalität und Rechtsextremismus verabschiedet. Das ist so eine Art Puzzlegesetz aus ganz vielen einzelnen Teilen. Da drin wurde unter anderem im § 46 StGB, da geht es um die Strafzumessung, das Motiv Antisemitismus ergänzt, dann im § 126 Androhung sexueller Straftaten unter Strafe gestellt. Es gibt Teile zum Melderecht und zum NetzDG und Meldepflicht von Plattformen. Im Oktober 2021 wurde der § 238 StGB zum Thema Stalking um Cyberstalking erweitert, sodass also digitale Aspekte des Stalkings da dann mit erfasst wurden. Beim § 46, Strafzumessung, geht es um die Höhe der Strafe und eben sozusagen die Motive, die bei der Begehung der Tat eine Rolle spielen. Deswegen hieß das dann mit der Erneuerung von 21, die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische und sonstige menschenverachtende Gründe. Und was fehlt? Hatten wir schon. Frauen. Gewalt gegen Frauen, geschlechtsspezifisch, wurde wieder vergessen. Das wurde damals schon angemahnt, unter anderem vom Juristinnenbund und auch anderen, hat aber nicht dazu geführt, dass das geändert wurde. Und jetzt im Juni 2023 wurde das nochmal geändert und jetzt wurde dann ergänzt, geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Motive werden eine Rolle spielen bei der Strafzumessung. Auch neu, seit Ende 2021 ist das TT-DSG, das kennen vielleicht einige schon, das ist ein sehr schönes Gesetz, heißt ausgesprochen das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Das gibt es, weil Verschiedenes im Bereich von TKG und Telemediengesetz an die DSGVO angepasst werden musste. Und da drin gibt es den Paragraph 8, den gab es vorher auch schon, der hatte eine andere Nummer, aber den gab es im Grunde eben auch schon. Da geht es um Missbrauch von Telekommunikationsanlagen. Und worum es dabei geht, erklärt uns die Bundesnetzagentur in einem kleinen Film, von dem ich hoffe, dass
das der jetzt... Das sind ganz alltägliche Gegenstände.
Atme ein und aus.
Vorsicht, dein Kaffee ist heiß.
Und noch ein Rennen.
Doch die Geräte sind nicht so unschuldig, wie sie aussehen. Viele Geräte können Bild oder Ton unbemerkt aufnehmen und die Daten an den Hersteller oder Besitzer weiterleiten. Auch dann, wenn sie es nicht merken und wenn sie es nicht möchten. Es sind kleine Spione direkt bei Ihnen zu Hause. Sendefähige Alltagsgegenstände mit versteckten Kameras und/oder Mikrofonen sind in Deutschland verboten, wenn erstens sie Audio oder Video unbemerkt aufnehmen und zweitens kabellos an andere Geräte wie ein Smartphone übertragen können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Smartwatches, GPS-Tracker oder andere smarte Alltagsgegenstände kaufen. Informieren Sie sich vorher über deren genaue Funktion. Falls Sie auf ein verdächtiges Produkt stoßen, wenden Sie sich an die Bundesnetzagentur. Spionagegeräte@bundesnetzagentur.de. Wir kümmern uns darum.
Das ist doch schön. Ich habe das ein bisschen gekürzt, das ging ein bisschen länger, aber ich dachte, das war jetzt schon eindrücklich genug. Erstaunlich finde ich hier eigentlich, was mit dem neuen Gesetz genau nicht geändert wurde, obwohl sich das ja angeboten hätte, nämlich die Teile anzupassen, die nicht mehr richtig aktuell sind. Ich frage mich, warum ist das so wahnsinnig spezifisch? Also es geht hier um heimliche Aufnahmen und deren Verwendung, die sind, also spezifisch ist, ne, das wurde gerade gesagt, es muss ein Alltagsgegenstand vorgetäuscht werden und es muss sendefähig sein. Alles andere ist nicht verboten. Heimliche Aufnahmen und deren Verwendung ohne Einverständnis sind auch so schon verboten. Ne? Aber warum gilt dann hier Paragraph 8 TT-DSG nicht für Geräte, die zum Beispiel unsichtbar, also eine Minikamera auf dem Klo, ja, oder in der Dusche? Vielleicht erinnern sich einige an die Fälle bei der Fusion, die heimlichen Aufnahmen. Das steht gerade noch, das ist total okay so, es kommt gleich eine neue Folie. dazu habe ich jetzt einfach keine. Weiß ich nicht, eben Minikameras beispielsweise, die eben nicht in Teddybären stecken. Was ist mit versteckten Mikrofonen, die aber nicht senden, sondern per Kabel verbunden sind? Warum? Also könnte man, da kann man jetzt viel drüber diskutieren, so warum sowas vielleicht nötig ist auf der Welt, aber in meiner, also ich würde sagen, Minikameras, die man nicht sehen kann, die braucht es nicht. So, die könnten einfach da mit erwischt werden. So, also ich finde, alles, was für Aufnahmen geeignet ist, sollte sehr sichtbar erkennbar sein für die Leute, die davon möglicherweise betroffen sind. Ich verstehe das nicht und genau das wollte ich jetzt zumindest einmal kurz mit erwähnt haben, weil ich glaube, dieser Teil ist vielen Leuten gar nicht bekannt. Damit kommen wir zu den Plänen der aktuellen Bundesregierung jetzt für die Zukunft. Hier ist ein Teil des Ampelkoalitionsvertrags, der sich auf digitale Gewalt bezieht, oder also der Teil des Ampelkoalitionsvertrages, der sich auf digitale Gewalt bezieht. Das ist da unten blau und grün. Da ist das Glas insofern halb voll, dass das Thema digitale Gewalt in diesem Koalitionsvertrag drinsteht. Da haben sich viele Leute sehr drüber gefreut und gesagt, ja, endlich irgendwie erkennt mal jemand an, dass das ein Problem ist. Der Teufel steckt aber so ein bisschen im Detail, weil das wahnsinnig spezifisch ist. Es geht hier um, mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene wie Lücken bei den Auskunftsrechten abbauen, also Auskunftsrechte, und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Das ist natürlich super, das ist davon noch nicht so viel zu sehen. Und außerdem soll es eine digitale Anzeigenerstattung geben und die Möglichkeit zu Accountsperren. Das war's. Das ist sozusagen das, was die Bundesregierung, die Ampel gegen digitale Gewalt machen will. Mehr nicht. erklärtermaßen. Im April hat jetzt das Bundesjustizministerium Eckpunkte zum digitale Gewaltgesetz veröffentlicht. Das haben vielleicht ein paar mitgekriegt. Dazu gibt es seitdem Stellungnahme von den unterschiedlichsten Verbänden. Geplant ist, dass es dann einen Referentenentwurf im Herbst gibt. Das heißt, es gibt jetzt noch nicht sowas wie einen Gesetzentwurf, sondern erstmal nur so, sagen wir mal, eine Skizze davon, was da ungefähr geplant ist. Es gibt auch vom CCC eine Stellungnahme, die an vielen Punkten dem ähnelt, was ich seit vielen Jahren zu dem Thema sage. Das hat mich sehr gefreut. Aber eben auch nicht nur ich, sondern ganz viele andere, weil es wirklich total auf der Hand liegt, was da tatsächlich gemacht werden muss. Was steht da jetzt drin in diesen Eckpunkten? Ziel ist effektiver Rechtsschutz im digitalen Raum. Wer verletzt wird, muss sich dagegen wehren können. Genau da unten wird, das finde ich auch ganz interessant, die sogenannte digitale Gewalt definiert, nämlich Beleidigung, Bedrohung und Verleumdung. Mehr nicht. Schwierig. Was da fehlt, ist, dass den Betroffenen geholfen werden muss, dass die Beratungsstellen angemessen ausgestattet werden müssen, dass Polizei und Justiz sensibilisiert werden müssen und dass diese sehr enge Definition von digitaler Gewalt deutlich ausgeweitet wird. Was haben die jetzt also genau vor? Für Betroffene soll es einfacher werden, Auskunft über den Verfasser rechtswidriger Inhalte zu erhalten. Wenn nichts anderes hilft, soll dann der Account gesperrt werden können und außerdem sollen Betreiber von sozialen Netzwerken besser erreichbar sein. Das ist sozusagen das, was die da jetzt vorhaben. Der Haken ist, dass dieses Auskunft über die Verfasser, das soll in zwei Schritten passieren. Also erstmal die IP-Adresse und über die IP-Adresse dann die Bestandsdaten, wer das eigentlich ist, also eine Identifizierung eben möglich machen. Das dauert alles ewig und sozusagen, wenn die Betroffenen das dann haben, dann können sie die verklagen und dann mal gucken, was dann passiert. Hier gibt es eine erläuternde Grafik des BMJ und da wird deutlich, dass der zentrale Punkt eben ist, Menschen im Netz zu identifizieren. Das sieht man da oben so ein bisschen. Das ist sozusagen, wie funktioniert dieser Auskunftsanspruch? Kann man jetzt leider auch nicht gut sehen, ist letztlich im Moment vielleicht auch nicht so wichtig, aber das ist der Fokus, den Sie dabei haben. Und damit sind wir dann bei der Kritik. Das Problem ist eben, dass der Fokus ist, TäterInnen zu identifizieren. Und HateAid beispielsweise sagt, dass, und ich glaube, das überrascht jetzt auch niemanden groß, dass das Problem in der Regel nicht ist, dass es da einen Täter gibt, der eine Person die ganze Zeit verfolgt und der wird identifiziert und dann ist gut, sondern dass häufig Hass im Netz, Bedrohung im Netz von ganz vielen Accounts ausgeht, die vielleicht auch ständig wechseln und deswegen einfach viele dann eben, ich würde sagen, unschädlich gemacht werden müssen. Ich finde nicht, dass man die alle identifizieren muss. Was dann aber mit diesem Thema der Identifizierung im Netz einhergeht, ist Mission Creep. Das bedeutet also, dass dieses Zweck Hass im Netz, Bedrohung im Netz, natürlich, wenn man da einmal einen Weg hat, der schön sozusagen definiert ist, wie der aussieht, auch auf alle möglichen anderen Sachen ausgedehnt werden kann. Und das ist auch schon in den Eckpunkten mit angelegt. Da steht drin, es soll eine Ausdehnung auf die Verletzung absoluter Rechte geben, inklusive eben ne, FDP, Justizministerium, das Recht am Gewerbebetrieb, das ist die sogenannte Restaurantkritik, die auch so ein bisschen in der Presse war. Also alle Formen von rechtswidrigem Verhalten im Netz, bei denen andere zu Schaden kommen, sollen dann mit diesem Verfahren möglicherweise aufgeklärt oder bestraft werden können. Und das ist dann sehr viel, was im Netz passiert und sehr viele Leute, die da möglicherweise identifiziert werden können sollen. Das Ganze soll auch auf Messenger und Provider und die Bestandsdaten ausgedehnt werden. Und das Einzige, was da sozusagen an Rechtsstaat so ein bisschen davor steht, ist dann der Richtervorbehalt. Den kennen wir aus ganz vielen Situationen. Der klingt theoretisch sehr schön, ist eine super Methode des Rechtsstaats angeblich, funktioniert aber faktisch kaum, weil eben die Richter, die das dann mit richterlichen Anordnungen absegnen sollen, häufig gar nicht die Zeit haben, sich das gründlich anzugucken, selbst wenn sie denn wollten. Genau, das muss man aber dazu sagen, das sind jetzt Eckpunkte, das ist noch nicht der eigentliche Entwurf und wie der dann aussieht, das wissen wir noch eigentlich nicht. So, der Elefant im Raum ist, das ist kein digitales Gewaltgesetz. Das soll so heißen, aber das ist es nicht. Das ist vielleicht ein Accountsperrengesetz oder ein Anonymitätsbekämpfungsgesetz. Und das sollten wir aus dem Grund sehr genau beobachten, aber das ist eben, also hier werden 1 bis 2 spezifische Probleme angegangen und weite Teile der digitalen Gewalt werden komplett ignoriert. Und jetzt? Selbst die GFMK, das ist die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder, also die zuständigen LänderministerInnen, haben in ihrer kürzlich stattgefundenen Konferenz gesagt, euer Ernst? Die GfMK identifiziert allerdings erhebliche Lücken in dem im April 23 vorgelegten Eckpunktepapier des BMJ. Und das ist jetzt kein krawallträchtiges Gremium, ja. Das sind die LänderministerInnen der unterschiedlichen Parteien. Und die sagen, nee, so, das war es nicht. Die fordern seit Jahren mehr Aktivitäten im Bereich digitale Gewalt von geben der Stellungnahmen und Beschlüsse am laufenden Band sozusagen, wo die sagen, es gibt hier ein Problem, da muss irgendwas passieren. Die verschiedenen Sachen, die ich jetzt auch schon gesagt habe, fordern die auch und sind sehr unzufrieden. Was fehlt? Hier fordert beispielsweise das Logo der Frauenhauskoordinierung ein paar Sachen, die dringend notwendig sind, wo sich aber in Deutschland leider wenig tut. Ich habe schon gesagt, ich finde, es sollte IT-Kompetenzzentren geben, die nennen das hier bundesweite Anlaufstellen. Das ist, würde ich sagen, in etwa dasselbe für die Beratung mit technischer Expertise bei Fällen digitaler Gewalt. Sie fordern eine ausreichende Finanzierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen, denn die haben ganz unabhängig vom Thema digitale Gewalt eh schon viel zu wenig Geld. Die werden total schlecht bezahlt. Die haben Budgets, mit denen sie auch keine IT-Expertin bezahlen dürfen, selbst wenn sie wollten oder könnten. Und auch die Leute, die da arbeiten, werden nicht gut bezahlt. Da ist viel mehr Geld nötig und dass es an Frauenhäusern und so weiter fehlt, das spricht sich ja auch relativ häufig rum. Sie sagen, in jedem Frauenhaus, Klammer auf, in jeder Frauenberatungsstelle muss eine Expertin zu dem Thema da sein, weil es eben die spezialisierte Fachkompetenz zum Thema IT in diesen Kompetenzzentren braucht, aber natürlich auch Personen vor Ort, die gewissermaßen die Übersetzung leisten mit den Betroffenen dann und bei denen sozusagen diese detektivische Arbeit dann machen, was ist jetzt eigentlich das Problem, bevor dann forensisch an einem Smartphone rumgepruckelt wird. Und dann fordern sie eben auch Grundlagenwissen bei Polizei und Justiz zu digitaler Gewalt im Partnerschaftskontext. Weiterbildung für Beamtinnen der Polizei, Fortbildung für RichterInnen sowie Amts- und Staatsanwältinnen. Es gibt in einigen Ländern mittlerweile spezialisierte Staatsanwaltschaften, aber mir wurde auch schon von einem solchen Cyber-Staatsanwalt erklärt, dass er natürlich nur für das zuständig, was üblicherweise unter Cyber verstanden wird, also IT-Sicherheit, aber nicht für digitale Gewalt. Ich würde sagen, Straftaten mit IT-Bezug sind Straftaten mit IT-Bezug, ob das jetzt Menschen, Unternehmen oder Netze betrifft. Aber die Menschen spielen dabei meistens leider keine Rolle und dabei ist das aber ein Riesenproblem. Hier noch ein paar, eine wichtige Forderung des BFF, das ist die Broschüre, die ich gerade schon hochgehalten habe, aus diesem Modellprojekt, was die gemacht haben. Es ist total wichtig, dass auch die IT-Seite sich Gedanken macht. Es braucht konkrete Überlegungen, wie EntwicklerInnen und ProduzentInnen von Hard- und Software mehr Verantwortung für gewaltschutzrelevante Sicherheitsstandards produzieren für ihre Produkte. Weil es wenig Unterstützung gibt, will ich noch dieses Projekt erwähnen, das einige vielleicht schon kennen. Das wird von einigen Hexen betrieben und ich will wenigstens kurz darauf hinweisen. antistalking.hexen.org. Das kann die Hilfe vor Ort nicht ersetzen, aber das kann hoffentlich viele Fragen beantworten, die sonst kaum jemand beantwortet bei den BeraterInnen und den Betroffenen. Und damit bin ich am Ende dieses Talks. Es gibt ein paar Sachen, die habe ich jetzt nicht angesprochen. Das sage ich mit dazu, aber dazu hätte ich auch noch mal viel mehr Zeit gebraucht. Der ganze Bereich bildbasierte Gewalt, der ganze Bereich Erpressung mit Aufnahmen, vielleicht ehemals konsensuell aufgenommenen intimen Aufnahmen oder vielleicht auch nie konsensuell aufgenommenen Sachen, die auf Pornoplattformen hochgeladen werden. Das ist ein eigenes Riesenthema. Das habe ich jetzt ein bisschen rausgelassen. Es gibt in dem auf EU-Ebene gerade auch ein paar Sachen. Wer sich dafür interessiert, kann mich vielleicht einfach später auch nochmal kontaktieren. Und damit haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Q&A.
Ja, danke Anne für... Bin ich dran, ne? Hallo. Ja, danke dir für das Updaten. Toller Talk. Dachte ich gerade, sagt man irgendwie jetzt nicht so zu den Infos. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das alles zu wissen. Da steht meine Kollegin mit einem Mikro. Wer Fragen hat, bitte reiht euch da an, damit wir das nicht durchreichen müssen, was Zeit vergeudet. Genau.
Oder Ergänzungen oder Kommentare.
Okay, Ich wollte wissen, ob es aus Wien von der neuen Behördestelle schon irgendwas gibt, außer der Ankündigung, dass es sie gibt. Gibt es schon Erfahrung, ob das funktioniert?
Es gibt ein paar Zeitungsartikel, die sind, und das finde ich eigentlich auch nicht überraschend, recht diskret mit ihrer Arbeit. Also da findet man jetzt nicht wahnsinnig viel dazu. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Ich vermute, dass in dieser Studie, die ich erwähnt habe, die ich jetzt noch nicht von vorne bis hinten durchgeackert habe, vielleicht ein Bezug dazu drin ist. Das weiß ich nicht tatsächlich, aber ich würde total gerne irgendwann mal mit denen sprechen, aber mehr weiß ich im Moment nicht. Tut mir leid.
Ja, danke erstmal für den Vortrag. Paragraph 46 StGB haben Sie angesprochen, dass der so ein bisschen erweitert wurde und hätte gerne mehr erweitert werden dürfen. Die Frage ist, warum wird das nicht gemacht? Weil mir erscheint so, dass das auch eine gute Grundlage wäre, eine Verfolgung wirklich zu machen. Die 88% Etat irgendwie hatten Sie hier besprochen, vom Familienministerium, ne, da gab es die 88%. Und ich glaube, dass diese 88% auch dafür sind, dass man, also wenn man den Paragraph 46 erweitern würde, Maßnahmen wären, damit die Etat und Geld bekommen würden. Ist das so? Ist das nicht so? Und das ist eine Zusatzfrage, ne? Also warum 46 nicht erweitert wird? Und wäre das eine Möglichkeit, dass 46 dann dafür dient, mehr Geld zu bekommen dafür?
Ich kann das nicht beantworten, warum das, also das ist ja dann jetzt im Juni erweitert worden, so, also dieser fehlende Teil aus meiner Sicht, der ist dann ergänzt worden, den gibt es jetzt. Warum der Bereich Gewalt gegen Frauen häufig unter den Tisch fällt, da kann man viel zu spekulieren. So, ich finde, das liegt relativ deutlich auf der Hand, warum bestimmte Leute das gerne nicht thematisieren wollen. Ich weiß das aber ganz konkret nicht, ob das jetzt Absicht oder Versehen war. Ich glaube, häufig wird es auch einfach vergessen.
Toll.
Und zu der Frage, ob das jetzt dazu beiträgt, dass das Familienministerium mehr Geld kriegt, den Zusammenhang, der ergibt sich daraus nicht. Das ist halt Strafgesetzbuch, Justizministerium und sozusagen, wie viel Geld dann im Haushalt des Familienministeriums eingestellt, das ist eine sozusagen völlig andere Kiste.
Ist eine andere, na gut, okay. Sie hatten dennoch gesagt, naja, die Identifikation der Täter ist ja auch eine schwierige Geschichte. Ich fragte mich dann, gerade wenn man ja Verfolgbarkeit überlegt, sich, wie geht denn Verfolgbarkeit ohne Identifikation?
Ist halt die Frage, ob wie Verfolgbarkeit an der Stelle tatsächlich die Lösung ist. Also es gibt auch einen Entwurf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte für ein Accountsperrengesetz, wo die halt sagen, es geht darum, dass diese Accounts schnell außer Kraft gesetzt werden und sozusagen ohne die zu identifizieren, dass wenn da nachweislich von bestimmten Accounts viel Gewalt ausgeht, dann werden die halt abgeschaltet, fertig. So, dann hört das auf. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich finde, das ist eine spannende Diskussion. Da gibt es auch noch viel zu diskutieren. In den Stellungnahmen zu den Eckpunkten gibt es viele, die für das eine oder für das andere sind. Und das macht so ein bisschen die Tür auf in eine Diskussion, die im Grunde auch noch mal viel größer sein könnte. Die habe ich jetzt auch hier nicht noch mal aufgemacht. Nämlich die ganze Frage auch, wie ist eigentlich aus einer, sagen wir mal, netzpolitischen Perspektive, wo wir sagen, wir wollen keine Klarnamen im Netz, wir wollen Anonymität im Netz, die ist aus bestimmten Gründen sehr, sehr wichtig, Grundrechte rauf und runter und so weiter und gleichzeitig findet aber da Gewalt statt im Netz und wie kann das unterbunden werden, außer über Täter identifizieren und bestrafen. Warum ich mehr Strafe für nicht die Lösung halte, habe ich schon gesagt. Das ist eine riesengroße Lücke tatsächlich, diese Auseinandersetzung. Also ich könnte jetzt noch die Tür aufmachen zum Thema Uploadfilter, ja. Also bildbasierte Gewalt, die ein Riesenproblem ist, die Leute in den Selbstmord treibt, wenn bestimmte Nacktbilder einmal im Netz sind, Jugendliche wie Erwachsene. Die Scham, die damit verbunden ist, wenn das einmal soweit ist, so, da erzähle ich jetzt hier auch niemandem irgendwas Neues. Und wenn das Betroffenen passiert, dann müssen die sich selber darum kümmern, dass diese Sachen gelöscht werden. Und wenn die einmal gelöscht sind, dann erscheinen sie sofort an drei anderen Stellen wieder im Netz. Und natürlich wären Filter, automatisierte Filter dafür eine Lösung. Und es gibt aber auch gute Gründe, nicht dafür zu sein. Das ist eine Diskussion, die muss geführt werden, die findet aber nicht statt. Also sozusagen aus Perspektive der Netz-Community alternative Lösungen anzubieten, außer das, was dann eben aus der Perspektive der Betroffenen und der JuristInnen vorgetragen wird, die sagen, Strafverfolgung Täter identifizieren. Und wo ist da unsere Lösung dafür? Das würde ich gerne noch sehr viel weiter diskutieren. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen.
Ja, herzlichen Dank für dein Update. Du hattest gesagt, es fehlt an Fortbildung auch vor Ort in den Frauenhäusern. Wenn ich jetzt, also Frauenhäuser werden ja in der Regel auf kommunaler Ebene gefördert und bezahlt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns im Kreistag einen Antrag stellen möchte, Mittel bereitzustellen für solche Fortbildung, gibt es dafür schon Vorbilder? Weißt du davon? Oder wenn ich jetzt den Antrag stelle sozusagen...
Nee, weiß ich leider tatsächlich nicht. Ich bewege mich über meinen Job vor allen Dingen auf der Bundesebene und was da möglich ist und passiert. Und damit kenne ich mich leider nicht aus.
Weil das wäre ja ein Weg. Also unser
Aber ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise der BFF sowas beantworten könnte. Ja. Oder die Frauenhauskoordinierung.
Okay, dankeschön.
Entschuldigung. Genau. Also wer noch Fragen hat, bitte geht zu dem Engel mit dem Mikrofon. Also wir haben noch 5 Minuten, also noch... Zeit für 1 oder 2 Fragen ist auf jeden Fall drin.
Ja, es hieß ja, wir können auch ergänzen. Ich möchte auf den Punkt, den du erwähnt hast, dass HateAid für 2024 keine Mittel mehr bekommt. HateAid setzt sich natürlich allgemein ein für Fälle digitaler Gewalt, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass diese Streichung insbesondere Frauen als Betroffene digitaler Gewalt also denen jetzt verlustig geht, das habe ich einfach auch an einer eigenen Pelle gemerkt. Alle Anzeigen, die ich erstattet habe, alleine sind niemals irgendwo hingeführt. Mit HateAid an meiner Seite hat es dann aber geklappt. Also es ist ja auch gar nicht immer das Problem, die Leute zu ermitteln, sondern du hast also mangelnde Ermittlungskompetenz und Bereitschaft auf Seiten der jeweiligen Behörden. Und dass man jetzt eine funktionierende NGO quasi, der den Hahn abdreht, trifft eben auch Frauen, die sonst schon alleine gelassen werden vom System. Und als zweites wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, da kann aber wahrscheinlich auch Eva Wolfangel, die da sitzt, was dazu sagen. Als neue Gefahr dazu kommt ja nicht nur die Form Revenge-Porn von konsensual oder nicht konsensual aufgenommenen richtigen echten Fotos, sondern auch die erzeugten Fotos mit Hilfe von KI, die zum Beispiel die Ex-Freundin als Pornodarstellerin darstellen, man sich dagegen ja auch nicht wirklich richtig wehren kann. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Und zu den Spionagegeräten. Ich hatte da übrigens auf Anregung von Anne Roth eine schriftliche Frage an die Bundesregierung gestellt, wie oft solche Fälle eigentlich festgestellt worden sind von diesen Geräten, wo wir das kleine Video gesehen haben. Und ich habe mir die Antwort mal aufgeblättert. Das waren im Jahre 2020 noch 2000 gelöschte, verbotene Angebote von solchen Spionagegeräten und 678 Ermittlungsverfahren. 2022 waren es schon fast 6000 gelöschte Geräte und fast 2000 Ermittlungsverfahren. Das geht also auch da extrem hoch und wird sicher nicht weniger.
Herzlichen Dank.
Dann nochmal eine ganz kurze Ergänzung. Also das Bundesfamilienministerium fördert HateAid immer noch mit 500.000 Euro, glaube ich. Sind sogar jetzt ein bisschen noch hochgegangen. Das nochmal so als Ergänzung. Und eine Frage hätte ich auch noch. Ich glaube, ich habe dich beim parlamentarischen Frühstück auch gesehen, wo HateAid und so zu Gast war. Kann das sein? Wo ein bisschen über dieses Digitalgesetz gesprochen wurde und was für Forderungen die eigentlich noch gehabt hätten. Ich war auch da und würde gerne wissen, wie das da jetzt weitergeht. Also wenn diese Forderungen jetzt gestellt worden sind in diesen 1,5 Stunden, wo wir, glaube ich, da waren, in welchem Prozess, also wird, erfährt man irgendwann, ob das auch angenommen worden ist? Und wenn dann, und wenn ja, wann?
Na, das Justizministerium wird ja irgendwann, haben Sie angekündigt, einen Referentenentwurf, den schreiben Sie vermutlich gerade, veröffentlichen. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Das ist dann sozusagen der erste Entwurf, wie das Gesetz ungefähr aussehen soll. Und dann werden wir sehen, ob irgendwas von dieser Kritik angekommen ist. Ich glaube, die haben da schon sehr genau hingehört. Man hat auch gemerkt, es gibt auf der Webseite des BMJ so einen Bereich, haben alle Ministerien Gesetzgebungsprozesse, wo man sich das angucken kann und auch die ganzen Stellungnahmen. Das wurde immer so ein bisschen angepasst an das, was da so an Kritik kam. Gleichzeitig hatte ich bei der Vorstellung im Digitalausschuss den Eindruck, dass bestimmte Sachen, sagen wir mal, von den Leuten, die damit zu tun hatten, dass sie das erste Mal gehört haben. Und ich bin total gespannt, was sie daraus machen. Und ich hoffe, dass ein bisschen was da ankommt. Aber ich vermute auch, dass wenn das BMJ das alleine macht, dass das dann vielleicht jetzt nicht das feministischste Gesetz von allen wird.
Genau, am Ende haben Sie nochmal erzählt von gewaltschutzrelevante Standards. Ne? Sie fordern die. Gibt es sowas in Ansätzen jetzt schon? Ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen das doch schon mal interessant ist, weil wir mehr oder minder in der IT beschäftigt sind oder Kontaktpunkte damit haben.
Also für die IT-Entwicklung jetzt? Ja, weiß ich genau. Nicht. Weiß ich nicht. Wüsste ich gerne. Wenn das jemand weiß, wäre ich sehr interessiert.
Ich würde sagen, wenn es schnell ist, geht auch noch die letzte Frage. Ansonsten. Genau.
Ich glaube, das geht relativ schnell. Hallo Anne, vielen Dank für den wunderschönen Vortrag und deine Arbeit. Ganz kurz als Frage, diese Spionageabwehrgesetze von der Bundesnetzagentur, wie sind die im europäischen Rahmen verortet? Sind wir da alleine oder, also bestelle ich mir das dann einfach in Ungarn? Oder?
Weiß ich auch nicht. Aber also, lohnt sich mal nachzugucken. Weiß ich nicht.
Danke.
Gut, ich würde sagen, herzlichen Dank nochmal für die ganzen Infos und auch für deinen Einsatz und Arbeit. Wenn ihr Fragen habt, ist Anne bestimmt noch eine Weile da. Ich würde sagen, jetzt applaudieren wir die nochmal.
Dankeschön. Vielen Dank.